Ja, Jesus, das ist unser Gebet, dass du uns heute berührst in allen Stücken und lehrst und ermutigst und ermahnst. Amen. Ja, ich wünsche euch ein glückliches Pfingstfest. Es ist ja so, dass das unser Glück ist, wenn Gott uns nahe ist. Und wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann ist das auch ein Glück für uns, ein großes Glück, denn nur so sind wir gerettet. Wir feiern heute, dass der Heilige Geist in unseren Herzen wohnt. Da ist von Gott etwas zu uns herabgekommen. Wir werden in der Predigt noch darauf eingehen, in unsere Herzen, das uns einfach zu neuen Menschen gemacht hat. Eine neue Schöpfung, etwas ganz Neues hat begonnen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden oder hinzugekommen oder wie immer die verschiedenen Übersetzungen das ausdrücken. Und wir haben noch ein Vorrecht mit dem Heiligen Geist, wenn wir nämlich im Epheserbrief lesen am Anfang, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das heißt, Gott hat uns sein Brandzeichen eingebrannt und damit gesagt, du gehörst mir, du bist mein. Wir sind Gottes Kinder, Gottes Hausgenossen. Für manche mag das eine Bedrohung sein, jemandem zu gehören, von jemandem abhängig zu sein. Aber was kann uns Besseres passieren als das, wenn der Schöpfer, der uns gemacht hat und der uns liebt, unsäglich liebt, unbeschreiblich liebt, unser Leben in seine Hand nimmt, dass wenn wir ihm gehören, das ist wirklich großes Glück im wahrsten Sinne des Wortes. Und das dürfen wir heute feiern. Ja, jetzt sieht die Predigt vor, dass wir in der Apostelgeschichte weitermachen. Ha, jetzt hätten wir uns doch gewünscht, dass da ein Pfingsttext kommt. Ja, es kommt ein Pfingsttext. Es kommt einer. Denn wir lernen heute einen Mann kennen mit Namen Apollos. Von dem heißt es, in diesem Schriftstück oder in diesem Schriftabsatz, er war feurig im Geist. Was das auch immer heißt, wir werden sehen. Er war feurig im Geist. Ich lese mal nur diesen Abschnitt über Apollos. Das ist Apostelgeschichte 8. Entschuldigung, das ist Apostelgeschichte 18 natürlich. 24 bis 28. Da heißt es, aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig kam nach Ephesus. Ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, nämlich in Achaia, dass sie ihn aufnehmen sollten, und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Soweit das Wort Gottes. Das ist schon da. Ja. Feuer und Flamme für Gott ist diese Predigt überschrieben. Und ich erzähle am Anfang eine kurze Geschichte, die ist mannigfaltig kolportiert und erzählt und moderiert und wiedererzählt. Ich erzähle sie mal kurz in meiner Fassung. In London spielt das Ganze. Da bewarb sich ein Prediger auf eine Pastorenstelle. Er musste vor einer Berufungskommission auftreten und dann fragte die Berufungskommission ihn, ja, was bringst du denn für Gaben Gottes mit? Und dann sagte er, ja, ich glaube, ich bin ein ganz guter Prediger, aber ich kann wohl nicht die Themse in Brand setzen. Dann sagte einer aus der Berufungskommission, och, Sie brauchen nicht die Themse in Brand zu setzen. Aber wenn wir sie in die Themse schmeißen, dann muss es zischen, weil sie in Brand sind. Liebe Gemeinde, würde es zischen, wenn du in den Rhein geworfen würdest? Sind wir Feuer und Flamme für Jesus? Sind wir Feuer und Flamme für Gott, für das Evangelium? Tja, da bin ich doch manchmal beschämt über mich selbst. Aber das möchte Gott und das tut Gott auch. Und er muss es wirken. Einer, der Feuer und Flamme für Gott war, den lernen wir jetzt kennen. Das ist Apollos. Zunächst einmal hören wir einfach mal, was der Text, genauer gesagt, der Vers 24, der Vers 25 in unserer Apostelgeschichte 18 über ihn aussagt. So, Apollos. Ja, das erste, das ist, tja, irgendwie. Danke. Man muss den Saft haben. Das ist so gut. So, zuerst. Ja, das ist eine Information, die vielleicht den einen oder anderen verwundert, wenn er den Namen hört. Apollos, das mutet so griechisch an. Und ihr werdet gleich sehen, er hatte schon was Griechisches. Aber er war ein Jude aus Alexandria, Ägypten. Zweitens, es heißt von ihm, er war ein beredter Mann. Ich habe geschrieben, ein eloquenter Redner. Der konnte reden, der hatte Rhetorik. Der konnte fließend sprechen, der hatte eine wunderbare Diktion. Er fand immer die richtigen Vokabeln und Wörter und den richtigen Satzbau. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Die Bibel sagt uns ja nur, dass er beredt war. Er konnte kommunizieren, er war ein Kommunikationsmeister. Ein eloquenter Redner. Dann hören wir noch, er war mächtig in den Schriften. Also das heißt, er war ein Experte im Alten Testament, er war nämlich ausgebildet, er war studiert, in unseren heutigen Worten gesprochen, er hatte ein Diplom in Theologie oder einen Magister Theologiae oder was auch immer, wie man das heute nennt. Er war ein gelehrter Mann, der kannte sich aus mit den Schriften, der wusste aus den Schriften zu zitieren, der wusste genau, wo was steht und was in welcher Situation nützlich war. Er kannte sich aus. Ihr merkt, ich schmücke das etwas aus, weil hier in der Bibel nur steht, er war mächtig in den Schriften. Dann heißt es, er war unterwiesen im Weg des Herrn und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft. Das, was er wusste viel über Jesus. Er wusste nicht nur etwas über das Alte Testament. Er wusste viel über Jesus und es ist wichtig zu wissen, er lehrte genau, er war akribisch, er lehrte genau, was Jesus gesagt hatte. Es war kein Fehler in dem, was er über Jesus sagte. Er lehrte richtig über Jesus. Doch dann gibt es hier in unserem Text eine Einschränkung. Er kannte nur die Taufe des Johannes. Also in irgendeiner Weise war seine Kenntnis über das Evangelium und über Jesus begrenzt. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Jetzt möchte ich euch mal fragen, wenn dieser Apollos oder wenn irgendein Mensch, der diese Qualifikationen hat, der diese Fähigkeiten hat, vor der Himmelstür stehen würde und um Einlass bitten würde und sagen würde, ja, ich bin ein toller Redner vor Gott, ich bin ein Experte im Alten Testament, ich kenne die Lehre Jesu und ihm würde geöffnet, was würde man ihm sagen? Man würde ihm sagen, du hast das falsche Ticket. Das ist kein passendes Ticket für den Himmel. Das gibt dir nicht das ewige Leben. Das verschafft dir nicht ewige Gemeinschaft mit Gott. Damit kommst du hier zu uns nicht rein. Du brauchst es noch nicht einmal. Jesus hätte vielleicht liebevoll gesagt, lieber Apollos, eins fehlt dir noch. Es ist natürlich wunderbar, das, was den Apollos auszeichnet. Das sind ja natürliche Gaben, die Gott ihm mitgegeben hat, reden zu können, sich in den Schriften auszukennen. Das sind ja wunderbare Gaben. Aber Gott würde ihm sagen, eins fehlt dir noch. Und es ist das Folgende, aus der Perspektive von Pfingsten gesehen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus, das ist, wer aber den Geist Gottes, wer aber den Heiligen Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wir brauchen den Heiligen Geist, um unsere Eintrittskarte zu Gott in den Himmel zu lösen. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Er sagt ausdrücklich, ihr seid nicht im Fleisch. Eure menschlichen Fähigkeiten, eure irdischen Errungenschaften, die helfen euch nicht. Ihr müsst wiedergeboren werden. Ihr braucht den Geist des Christus. Dann erst seid ihr Gottes Eigentum. Dann seid ihr Gottes Kinder. Dann seid ihr Gottes Hausgenossen. Dann gehört ihr wirklich zu ihm. Wir wissen, dass der Heilige Geist zu uns kommt, wenn wir an Christus glauben. Das hören wir. Im Epheserbrief, als ihr glaubtet, da seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Als ihr anfängt, auf Jesus zu vertrauen, für euer Leben, für euer ewiges Leben, für eure Vergebung, für eure Rettung von euch selbst, da hat er euch gerettet, indem er euch den Heiligen Geist gegeben hat. Für alle, die an Jesus glauben. Und Apollos? Wie war das mit Apollos? Da heißt es doch, dieser war feurig im Geist. So, ich hoffe, ihr habt jetzt Lust, euch auf einen kleinen theologischen Exkurs zu begeben. Nur kurz. Klammer auf. Kleiner theologischer Exkurs. Nachdem ihr den Text gehört habt, darf ich mal fragen, wer von euch glaubt, der Apollos war wiedergeboren, hier zu dem Zeitpunkt. Er war Christ. Er war Kind Gottes. Wer glaubt zu diesem Zeitpunkt hier, der Apollos war Christ und er war wiedergeboren? Danke. Wer glaubt das nicht? Ihr seid in guter Gesellschaft. alle, die da jetzt aufgezeigt haben. Ich durfte bei der Vorbereitung der Predigt mal verschiedene Kommentare wälzen, um nachzusehen, was da Kommentare von frommen, von wiedergeborenen, jedenfalls nach meiner Einschätzung, wiedergeborenen Kommentatoren, wie sie diesen Vers interpretieren. Verschiedene Kommentare im Netz und die Kommentare, die ich dann in meinem Bücherschrank stehen habe. Dann habe ich auch versucht, verschiedene Übersetzungen zu Rate zu ziehen. Auch englische Übersetzungen. Was meint ihr, was unterm Strich herauskommt? Andreas lächelt schon. Was? Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Es gibt keine einheitliche Meinung darüber, weil es hier ja heißt. Was das Ganze schwierig macht, ist, dass es da heißt, er kannte nur die Taufe des Johannes. Was ist das, die Taufe des Johannes? Wir wissen, das war die Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Es war eine jüdische Taufe, wenn man so will. Ihm war also bewusst, ich bin ein Sünder. Und er hat diese Sünden bekannt. Aber wir wissen auch, dass Johannes gesagt hat, ich taufe euch mit Wasser. Der aber nach mir kommen wird, der wird euch mit Heiligem Geist taufen. Daher kommt die Schwierigkeit. War der jetzt schon wieder geboren? Weil es hier ja heißt, der kannte nur die Taufe des Johannes. Es gibt keine Einhelligkeit, auch nicht, wenn ich die verschiedenen Übersetzungen betrachte. Ich habe mich mit einem Griechischlehrer aus meinem Kollegium zusammengesetzt und der hat mir das Griechische wörtlich gezeigt. Und da steht, er war siedend, kochend vor Enthusiasmus. Das steht da in Griechisch. Hört sich irgendwie menschlich an. Ne? Aber der Heilige Geist kann ja auch unseren Enthusiasmus befeuern. Interessant war, englische Übersetzungen zu beachten. Da stand an einer Stelle, he was fervent in the spirit, wobei spirit klein geschrieben ist. Was bedeutet, er war brennend im Geist, aber in einem menschlichen Geist, in seinem Geist. Das war ein temperamentvoller Mann, ein Heißsporn, der war begeistert, der war enthusiastisch. Das bedeutet das. Wenn man aber andere Übersetzungen liest, dann steht da, he was fervent in the spirit und spirit war groß geschrieben und das heißt immer der Heilige Geist. Klammer zu. Lasst uns rausbringen aus diesem Dilemma, indem wir einfach einen kleinen Zeitsprung machen und ein bisschen weitergehen mit dem Apollos. Und zwar, nachdem er Aquila und Priscilla gesehen hatte. Da waren nämlich Aquila und Priscilla, und das waren ganz einfache Menschen, Zeltmacher. Aber sie waren wirklich brennend im Geist. Sie waren wiedergeboren, sie waren Kinder Gottes, sie kannten die Lehre Jesu. Aber sie hatten ganz sicher nicht diese Gaben, die der Apollos hatte. Und deshalb hörten sie auch erstaunt zu, als dieser Apollos in der Synagoge seinen Redefluss losließ und richtig über Jesus lehrte, richtig. Sie nahmen ihn beiseite, was für eine Einfühlsamkeit, dass sie ihn nicht vor versammelter Mannschaft blamierten. Was für eine Demut braucht der Apollos, um sich auf die Zeltmacher Aquila und Priscilla einzulassen, eher der hochqualifizierte Theologe. Sie, heißt es dann, legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. In der Bibel steht nicht, was der Apollos vorher schon wusste. Es steht nicht, was sie ihm noch gesagt haben. Man kann vielleicht ein bisschen schlussfolgern, weil es heißt, er kannte nur die Taufe des Johannes, dass sie ihm über Pfingsten erzählt haben, dass sie ihm davon erzählt haben, wie der Heilige Geist ausgeschüttet worden ist über die Menschen, dass sie ihm von der Taufe durch den Heiligen Geist erzählt haben. Das kann man zumindest annehmen. Und eins ist ganz besonders wichtig. Nachdem Apollos von Aquila und Priscilla wegging, oder nach dem Gespräch mit Aquila und Priscilla, da wäre er ganz sicher wiedergeboren. Die Bibel sagt uns nicht, da kam der Heilige Geist auf ihn. Erzählt sie uns gar nicht. Vielleicht ist das wieder ein Argument dafür, zu sagen, er hatte ihn vorher schon. Aber wir wissen es nicht. Aber dann heißt es, er wollte nach Achaia hinübergehen. Und was hat die Gemeinde in Ephesus gemacht? Was haben die Brüder in Ephesus gemacht? Sie haben ihm sozusagen ein Empfehlungsschreiben mitgegeben für Achaia. Das hätten sie sicher nicht getan, wenn sie gewusst hätten, ach, der ist doch gar nicht wiedergeboren. Da war Apollos wirklich feurig im Geist. Darf ich euch sagen, was bedeutet das eigentlich für einen Menschen wie Apollos, wenn wir uns jetzt vorstellen, er hätte den Heiligen Geist vorher nicht gehabt. Was hätte das bedeutet für ihn, jetzt den Heiligen Geist zu bekommen, mit seinen Fähigkeiten? Ich stell das mal ganz kurz dar. Er wäre veredelt worden. Entschuldigt meine ganz banalen und platten Bilder. Wenn ich ein Steak esse und würze das mit Salz und Pfeffer, das schmeckt mir. Wenn ich das Steak in einer wunderbaren Marinade einen Tag drin liegen lasse und es dann brate und esse, dann merke ich, das ist ein Qualitätsgewinn. Wenn ich eine Frucht veredle, dann führt das zu einem Qualitätsgewinn. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen, dann bekommen wir eine andere Qualität. Es ist nicht nur ein Qualitätsgewinn im Sinne von einer Steigerung einer vorhandenen Qualität, sondern wir bekommen eine ganz neue Qualität, ein neues Wesen, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Veredelt durch den Heiligen Geist. Was passiert dann mit einem Juden, der veredelt ist durch den Heiligen Geist? Er wird ein Mensch, der zu Gottes Volk gehört. Wenn ich das hier jetzt so sage, dann meine ich das im Sinne von Römer 2, 29 und 28, wo Paulus sagt, nicht der ist ein Jude, der es auswendig ist, sondern der ist einer, der es inwendig ist durch den Geist. Das meine ich hier, wenn ich da sage, wenn hier gesagt ist, ein Jude, er wird zu einem Mensch, der zu Gottes Volk gehört. Zweitens, ein eloquenter Redner wird ein Sprachrohr Gottes. Wenn er vorher nur ein Redner war, dann ist er jetzt ein Sprachrohr Gottes durch den Heiligen Geist. Wir hören ja im 1. Korinther 2, denn wir sind nicht zu euch gekommen in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, wo er vorher selber gesprochen hat, da spricht nun Gott. Gott benutzt seine Gabe, veredelt seine natürliche Gabe und er spricht durch ihn. Das Gleiche mit einem Experten der Bibel. Ein Experte der Bibel ist durch den Heiligen Geist auf einmal vom Heiligen Geist gelehrt. Auch das lesen wir in 1. Korinther 2. Da lesen wir nämlich, ihr seid nicht vom Menschen gelehrt oder durch menschliche Weisheit gelehrt, sondern ihr seid vom Heiligen Geist gelehrt. Was bedeutet das konkret? Bei der Rede vorher, da bedeutet das, naja, ich habe viel geredet und geredet, habe vielleicht gut geredet und ich habe mit einer tollen Rhetorik geredet, aber niemand hat es gemerkt, oder? Wenn der Heilige Geist gekommen ist, wenn Gott gekommen ist, wenn ich ein Kind Gottes geworden bin, wenn ich den Heiligen Geist empfangen habe, dann benutzt Gott meine Rede und macht sie zu seiner. Hier ist es so, ein Experte fürs Alte Testament, ich stelle mir das vor, er erkennt plötzlich ganz neue heilsgeschichtliche Perspektiven im Alten Testament. Er erkennt, was Jesus, wie über Jesus geschrieben ist im Alten Testament, so in dem Sinne, wie Jesus den Jüngern von Emmaus erklären musste, was über ihn in den Schriften steht. Plötzlich ging dem Apollos ein Licht auf. Das Alte Testament redet ja von Gottes Heilswerk durch Jesus Christus. Was für ein Privileg. Von einem Experte, der im Alten Testament gelehrt ist, wird ein vom Heiligen Geist Gelehrter. Ja, und drittens oder viertens, ein Kenner der Lehre Jesu wird ein Nachfolger Jesu. Vielleicht ist diese Logik nicht so ganz einsichtig, aber es ist ja so. Jesu Lehre kennen allein, das nützt mir nicht viel in Bezug auf die Ewigkeit. Aber Jesus Lehre vertrauen, an ihn glauben, das nützt viel in jeder Hinsicht. Und wenn ich Jesus vertraue und seiner Lehre vertraue, dann folge ich ihm auch nach. Denn sonst wäre dieses Vertrauen ja nicht echt. Es gibt ein nettes ist das falsche Wort, ein sehr gutes, tiefes Zitat von Matthew Henry. Ich lese das mal auf Englisch vor und versuche es dann mal zu übersetzen. It's not enough to have our tongues tuned to the word of the Lord. But we must have our feet directed into the way of the Lord. Es reicht nicht, dass unsere Zungen eingestellt sind, eingetuned sind auf das Wort Gottes, sondern unsere Füße müssen in der richtigen Richtung stehen, damit sie auch den Weg Gottes gehen können. Aus einem Menschen, der die Lehre Jesu kennt, wird ein feuriger Nachfolger. Das ist das, was der Heilige Geist in Apollos, in uns allen, die wir glauben, tut und tun kann. Ihr habt alle natürliche Gaben, jeder von uns. Gott hat euch welche gegeben. Alle, die glauben, haben zudem auch geistliche Gaben. Jeder von uns, Gott hat jedem zumindest eine gegeben. Lasst euch eure natürlichen Gaben veredeln. Durch den Heiligen Geist. Dann werden sie dienstbar für Gott. Ich möchte noch etwas sagen über das Feuer des Heiligen Geistes. Was ist das denn eigentlich für ein Feuer? Was bedeutet das denn, in Jesus brennen? Erinnert ihr euch an die Eingangsfrage? Brennen wir für Jesus? Brennst du für Jesus, für das Evangelium, für sein Wort, für Gottes Heilsgeschichte? Brennst du, bist du in Feuer dafür? Was ist das überhaupt? Wie stelle ich das denn fest? Woher weiß ich das? Erstens, das Feuer des Heiligen Geistes ist kein Strohfeuer. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Strohfeuer erlebt habt, dass, wenn das trocken ist, das Stroh, mein Großvater hatte einen Mähdrescher, der fuhr dann auf die Felder, um den Bauern behilflich zu sein, und nachher gab es dann Strohfeuer. Wenn das Stroh trocken ist, du brauchst eine winzige Flamme, das brennt lichterloh, gewaltig schlagen die Flammen hoch. Und das entwickelt eine wahnsinnige Hitze. Du kannst dich kaum 3 Meter davon entfernt stellen. Und so schnell, wie es gekommen ist, so relativ schnell ist es wieder weg. Und es bleibt ein Häufchen Asche. Das ist nicht das Feuer des Heiligen Geistes. Wenn man mit den Worten Jesu reden würde oder wollte, dann würde man sagen, ein Strohfeuer ist wie ein Mensch. Vorsicht, jetzt kommt eine schwierige Passage. Nicht falsch verstehen, bitte. Ein Strohfeuer ist wie ein Mensch, der von seinen Emotionen getrieben wird, bei dem etwas angezündet wird, aber nicht durch Gott. Es wird angezündet vielleicht durch eine gute Stimmung, eine tolle Atmosphäre, ein tolles Lied, einen begabten Redner und was weiß ich noch mehr. Es wird befeuert durch die Emotionen und von denen weiß man, so schnell wie sie gekommen sind, so schnell gehen sie auch wieder weg. Und was bleibt, ist ein Häuflein Asche. Sind Emotionen unwichtig? Nein. Eindeutig nein. Es ist nur so, die Emotionen sind nicht das Schiff, auf dem der Heilige Geist und der Glaube fährt. Es ist vielmehr umgekehrt. Die Emotionen fahren auf dem Schiff des Glaubens und des Heiligen Geistes. Es sind nicht die Emotionen, die uns ziehen und bewegen und die unseren Glauben begründen und den Empfang des Heiligen Geistes. Es ist umgekehrt. Der Heilige Geist und der Glaube, er zieht den ganzen Menschen mit sich. Kopf, Herz und Hand. Er empfasst immer den ganzen Menschen. Und damit sind die Emotionen eingeschlossen. Ihr wisst ja, dass es heißt, die Frucht des Geistes ist Freude. Also Freude ohne Emotionen kann ich mir nicht vorstellen. Gibt's nicht, oder? Wir müssen nur hier Ursache und Wirkung richtig auf die Reihe kriegen. Emotionen sind nicht die Lokomotive, die unseren Glauben zieht. Es ist umgekehrt. Unser Glaube zieht die Emotionen, unseren Kopf, unser Denken, unsere Entscheidungen, unser Willen. Es zieht den ganzen Menschen. Das ist hier noch wichtig. Ein Strohfeuer ist da bei einem Menschen, wo der Same Gottes, das Wort Gottes auf felsigen Boden fällt und es hat keinen Grund, keine Wurzel im Herzen, aber es muss ins Herz. Und das Herz bedeutet, es muss in die ganze Person. Wichtig für den Heiligen Geist ist außerdem noch, dass der Heilige Geist nicht auslöscht, nicht verlischt. Er erlischt nicht. Er ist nämlich ein ewiger Geist. Und wenn er auch bei mir so klein ist, er ist doch da und er wird nicht verlöschen. Er kann ja durch vieles so klein gemacht werden. Durch Umstände, durch Probleme, durch Sorgen, durch den Alltag, durch Stress, durch Streit, was weiß ich, durch unsere Sünden. Er kann so klein werden, aber der Heilige Geist, wenn du ihn hast, durch den Glauben an Jesus, erlischt, sagt man, weiß ich nicht. Zweitens, der Heilige Geist wird nicht vom Menschen angezündet. Ja, das ist wirklich eine Frage unter den Wissenschaftlern. Der Heilige Geist entstammt uns nicht. Der ist kein Produkt unserer Psyche oder unserer Natur, unseres Menschseins. Der ist kein Produkt unserer Gesellschaft. Der ist kein Produkt unseres Denkens. Der Heilige Geist kommt von Gott. Er kommt von oben. Er ist eine Gabe Gottes, die uns geschenkt wird und die uns neu macht. Und wenn die Neurologen sagen, na ja, man kann in den Gehirnen die Gehirnströme messen, man kann biochemische Reaktionen feststellen, man kann ein religiöses Befinden beweisen, dann muss man hier aufpassen, was ist denn Ursache und was ist Wirkung? Der Heilige Geist erfasst den ganzen Menschen, Körper, Seele und Geist. Und der Heilige Geist ist wohl imstande, unsere biochemischen Reaktionen zu befördern und unsere Gehirnströme zu ändern. Natürlich, aber die Gehirnströme sind dann noch nicht die Ursache für das religiöse Gefühl oder den religiösen, den Glauben. Das muss man unterscheiden. Der Heilige Geist wird nicht vom Menschen angezündet. Und wenn wir versuchen, mit eigener Kraft Heiligen Geist zu befeuern, das geht ja auch, das geht ja gar nicht. Aber sollten wir uns dieser Wahnvorstellung hingeben, wir könnten mit eigener Kraft Heiligen Geist befördern. Wisst ihr, wozu das führt? Wenn ich hier im Bild bleibe, das führt zu Burnout. Wir verbrennen. Wir brennen aus als Christen. Wir brennen aus mit unseren ganzen Aktivitäten und unserem Aktivismus. Wir brennen aus, wenn uns der Heilige Geist nicht befeuert und nicht führt und nicht lenkt und wenn er nicht das Werk tut. Ja. Drittens und letztens. Er verbrennt uns nicht. Es ist wohl so, dass der Heilige Geist das Böse verbrennt. Das Böse verzehrt. Er verzehrt den Teufel. Er verzehrt das Böse. Er verzehrt den Tod. Er verzehrt alles Nicht-Göttliche. Aber deinen neuen Menschen, dein ewiges Leben, deine Gemeinschaft mit Gott, deinen Glauben, die können nicht verzehrt werden. Die verbrennt er nicht. Ich musste an dieses Bild denken. Mose auf dem heiligen Grund, der Dornbusch brennt, er strahlt, aber er verbrennt nicht. Das Feuer Gottes, das in dir wohnt, und ist es noch so klein, es erlischt nicht. Und es verbrennt dich nicht, auch wenn du einmal in Flammen stehst. Du wirst leuchten wie dieser Baum. Ja. Die Predigt muss zu einem Ende kommen. Was mache ich mit dem nächsten Absatz? Lass mich den ersten Punkt bearbeiten. Das hatten wir ja schon, ne? Ich bin zurückgegangen. Lass mich den ersten Punkt bearbeiten. Lass uns zurückgehen zu Apollos. Was passiert, nachdem er Aquila und Priscilla begegnet ist? Das ist so unscheinbar, was hier steht. Aber es ist so charakteristisch, es ist so typisch. Als er aber nach Achaia hinübergehen wollte, es trieb ihn nach Achaia. Er wollte das Evangelium Gottes verkündigen. Er wollte weiter von den großen Taten Gottes reden. Und die Brüder haben ihn empfohlen. Der Heilige Geist, er setzt uns in Bewegung. Nicht wir selbst setzen uns in Bewegung. Der Heilige Geist setzt uns in Bewegung. Und das ist viel zu schwach ausgedrückt. Paulus spricht davon, die Liebe Christi, sie drängt mich. Sie drängt mich. Das beste Zitat zu diesem Thema habe ich in Jeremia gefunden. Jeremia war es leid, ständig das Gericht Gottes zu verkündigen für das Volk Israel. Er war es leid, immer nur Strafgericht zu verkündigen, immer nur zu drohen. Er wollte nicht mehr, weil er so viel Widerstand von den Israeliten erfuhr, so viel Gegenwind. Und dann steht da, wo ist es? Kapitel 20, dann steht da, da sagte ich mir, ich will ihn nicht mehr erwähnen. Also ich will Gott nicht mehr erwähnen. Und Vers 9. Ich will ihn nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. Ich habe jetzt genug. Und dann heißt es, doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen. Und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht. So sehr hat ihn der Heilige Geist bewegt, dass er doch nun wieder Gottes Wort verkündigen musste. Wir können ja nicht anders, als von dem zu reden, was wir gehört und was wir gesehen haben. Das haben wir in der Apostelgeschichte gelesen. Die beiden anderen Punkte erwähne ich nur. Entschuldigung, das klappt halt nicht so gut. Ja, er lässt uns ein Segen für andere sein. Es heißt hier, er war eine große Hilfe für die Gemeinde. Er war eine große Hilfe. Der Heilige Geist lässt uns Segen sein für andere. Drittens, er verleiht uns Vollmacht und Kraft. Unserem Wort verleiht er Vollmacht und Kraft, denn es heißt, mit großer Kraft bewies er den Juden, dass Jesus der Christus sei. Oder bewies er, dass Jesus der Christus sei. Lasst mich eine letzte Frage zum Abschluss der Predigt stellen. Wie werde ich brennend im Geist? Wie oft stelle ich fest, wie klein meine Flamme ist? Wie oft bin ich beschämt? Es ist für uns Menschen so charakteristisch. Es soll keiner entmutigt werden heute, weil er denkt, meine Flamme ist so klein. Nein, vielmehr, ihr sollt ermutigt werden. Sie brennt ja in euch, denn sie ist ewige Kraft Gottes. Und man kann sie befeuern. Gott kann sie alleine befeuern. Wie wird man brennend im Geist? Diesen Vers kennt ihr. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Hier ist nicht davon geredet, dass ihr, wenn ihr schon Christen seid, erneut für den Empfang des Heiligen Geistes bitten müsstet. Das müsst ihr nicht, denn ihr habt den Heiligen Geist, die ihr an Jesus glaubt. Was aber hier gemeint sein kann für uns ist, wir können immer wieder beten, dass Gott diesen Heiligen Geist entfacht und entflammt und dass wir anfangen zu brennen für Jesus. Dafür müssen wir und sollen wir und dürfen wir beten, Tag für Tag. Amen.